Ja, warum das Thema Antichrist oder Antichristus sonntags morgens, gell, zur erbaulichen Stunde, Gottesdienst, da erwarte ich so ein wenig Seelentröstung und gestreichelt werden, damit ich, wenn ich heimkomme, sage, ach, war das wieder schön, gell. Oder wie man manchmal sagt, wie war denn die Predigt? Und dann sagt jemand, ja, der Pastor war ganz nett, gell. Und die Lieder waren gut und so gibt es verschiedene Ausdrücke. Ja, warum? Warum dieses Thema? Es gibt eine Organisation in Deutschland, ist das ein Verein, gemeinnütziger Verein, heißt Open Doors, vielleicht schon mal gehört. Und diese Organisation erstellt weltweit den Welt- oder Weltverfolgungsindex für Christen. Und wenn man da reinschaut und sich das anguckt, wie in den vergangenen Jahren, und besonders relativ kurzer Zeit, die Christenverfolgung in der Welt zugenommen hat, dann ist das erstaunlich. Die meisten werden das nicht wissen, gell? Viele kümmern sich nicht darum. Es gibt auch sehr viele gleichgültige Christen, auch in unserem Land, denen das alles so vieles eigentlich egal ist, gell, solange Fernsehen läuft und es ein paar Cracker gibt und dann ist die Welt in Ordnung und der Rest interessiert nicht. Also man ist sehr gleichgültig nach meiner Erfahrung geworden. Und was noch dazu kommt, das wird ja nachher ein Teil, ich gebe euch gleich eine Übersicht, worum es heute geht, ein Teil auch sein, ein kurzer Teil, wie das in unserem Land so aussieht. Und wer sich auch hier über die politische Situation informiert, auch was besonders die Christenverfolgung betrifft, wird feststellen, dass wir davon inzwischen auch schon mehr und mehr betroffen sind. Dankeschön. Ja, kleine Übersicht, um was es heute Morgen geht, damit ihr wisst, so lang gehangelt an den einzelnen Hauptpunkten, worum es geht. Ich möchte erst ganz grundsätzlich was sagen zu dem Begriff Antichrist. Dann geht es um die Darstellung, wir haben schon einiges gehört in der Einleitung, des Antichristlichen im Alten Testament. Dann im Neuen Testament, dritter Punkt wäre dann die Nachäffung des Antichristen, also der Nachäffer des Originals, wie macht er das? Dann Punkt 4 sind Merkmale der Gegenwart, das betrifft unsere direkte Situation und auch Punkt 5 die politische Entwicklung, vor allem auch in unserem Land. Und am Ende dann der Ausblick auf den Antichristen der letzten Endzeit. Endzeit haben wir ja schon seit 2000 Jahren. Und die letzte Endzeit, um die es geht, da ist auch interessant, wie er sich da gebärdet oder aufstellt. Gemäß 1. Johannes 2, wir haben schon ein paar Verse daraus gehört, sagt ja der Johannes im Vers 18 zum Beispiel, und da geht es um das Grundsätzliche. Es ist die letzte Stunde. Jetzt kannst du sagen, ja, 2000 Jahre, letzte Stunde, gell, ist eine lange Stunde. Ja, die letzte Stunde gefühlt im Glauben mit dem Hinweis, dass viele Antichristen geworden sind. Es geht also nicht um den Antichristen als den Endzeitherrscher, sondern es geht um einzelne Personen, die zunehmend antichristliche Ideen verbreiten oder sich entsprechend verhalten. Das gab es zu allen Zeiten. Und vor allem eben auch seit dem Auftreten Christi hier auf der Erde, dazu später noch ein Wort mehr. Und er sagt dann noch hier, hat Reinhold schon mal gelesen, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Christus, griechisch Messias, Messias hebräisch. Gesalbte, also man müsste eigentlich sagen, wer ist der Gesalbte? Wer leugnet, dass Jesus der Gesalbte ist? Jetzt kannst du mal durch die Welt gehen, gedanklich, bis zu den orthodoxen Juden, wenn du willst, und fragen, wer tut denn hier den Gesalbten leugnen? Ja. Muss man nicht viel zu sagen, ja? Da siehst du schon, auch das ist antichristliches Denken. Ob das dem einen gefällt oder nicht, das ist dahingestellt. Es steht jedenfalls hier geschrieben. Das heißt also, das antichristliche Denken gibt es schon 2000 Jahre, das ist nichts Neues. Aber uns interessiert ja vor allem auch die endzeitliche Entwicklung. Und wenn wir daran denken, wie viel auch Gläubige, angeblich an Jesus Gläubige, seine Göttlichkeit ablehnen, Auch die Religion, aus der wir kommen, ja, Göttlichkeit Jesu, ist da tabu, das gibt es nicht. Und selbst Brüder aus unseren Kreisen haben sich zu solchen entwickelt, die der Meinung sind, dass Jesus nicht Gott ist oder keine Göttlichkeit besitzt, weil, das ist der Hauptgrund, ich habe schon öfter darüber gesprochen, nachgeschrieben, man das Personelle mit dem Wesenhaften gleichsetzen. Das kann man nicht machen. Das Wesenhafte ist was anderes, nämlich das göttliche Wesenhafte als die personelle Aufgabe. Wer von euch hat Kinder, gell? Die meisten wahrscheinlich. Und das sind alles Menschen, gell? Ich bin ein Mensch, meine Kinder sind auch Menschen, aber deswegen bin ich der Vater und das ist der Sohn. Gell? Und da muss man also unterscheiden zwischen Personalaufgabe und Wesenhaftigkeit. Und die Wesenhaftigkeit Jesu ist seine Göttlichkeit, die ist sowas von festgeschrieben im Wort Gottes. Und wer das minimiert, ist ein antichristlich denkender Mensch. Und damit gehört es zu denen, die Johannes hier schon beschreibt vor 2000 Jahren. Das ist also Norm heute. Und wir wollen aber noch feststellen, dann später auch, wie schon in der Übersicht gezeigt, dass es ja am Ende dann um einen geht, um einen ganz bestimmten, der sozusagen die Unheilslinie zu Ende führt und von Christus dann beseitigt wird. So, der erste Punkt, die Darstellung des Antichristen im Alten Testament. Ihr seid ja alle gute Bibelleser, gell? Da muss man jetzt die Stellen gar nicht alle lesen. Und die meisten von euch wissen das. Ich habe das schon fast mit der Muttermilch, habe ich das schon in den Sinn gehämmert bekommen. 1. Mose 3, Vers 15, der Schlangensamen und der Weibessamen, gell? Da fängt es doch schon an. Und ich will jetzt keine Auslegung betreiben und sagen, was die alle glauben, mehr oder weniger, sondern hier fing ja im irdischen Bereich die Unheilslinie an. Das heißt, der diabolische, gottfeindliche, antimessianische Geist war schon da und hat den Weibessamen bekämpft. Und die wird schon in der Prophezeiung in 1. Mose 3,15 auch gesagt, wie es ausgeht. Nämlich der Weibessame wird den Schlangensamen besiegen. Das ist Heilsgeschichte, gell? Also hier weiß ich schon quasi vom ersten Vers der Bibel an, kannst du fast sagen, wie das ausgeht. Und jetzt sind wir kleine Menschen, gell, sind jetzt hier und jammern und regen uns auf. Und ich rede jetzt zu mir, gell, ich bin der Nächste, der sich aufregt. Wir haben es gerade beide gemacht, gell? Und dann steht da schon vor 1. Mose 3,15, das sind 6000 Jahre her, gell? Ganz rund, wo das geschrieben worden ist, wie diese antichristliche Situation ausgeht. Und dann regen wir uns auf. Der Daniel hat in seiner Prophetie eigentlich fast am meisten davon geredet, von diesem Endzeitherrscher. Im Kapitel 7 nennt er ihn das geringe oder kleine Horn, das sich über alles erhebt. Im Kapitel 8 sagt er, es ist ein König mit starkem Angesicht, der da kommt. Oder im Kapitel 9, dann ist der kommende Herzog, der Nagid. Und im gleichen Kapitel der Verwüster. Und im Kapitel 11 haben wir dann den Regenten, der nach seiner Willkür tut. Also Daniel ist ständig an diesem letzten Endzeitherrscher dran und erklärt uns, wann der wie kommt. Und bei Hesekiel heißt er Gog, gell? Gog von Magog. Und dieser Gog, der kommt ja in der Enthüllung wieder vor. Und ich glaube ja hier mehr eigentlich bei dem Gog, ist nur eine Denkspur, gell? Kein Dogma. Das aus dem Hebräischen heraus erklärbar, wie wir sagen müssten, das ist ein gewisser Dachverband. Ich denke an die 10 Hörner auch in der Enthüllung, die noch keine Regentschaft empfangen haben und die vom Diabolos über den Endzeitherrscher ihre Autorität kriegen, um dann wie wir noch vielleicht sehen werden, die Babylon Große als Religions- und Wirtschaftssystem beseitigt. Und die Gacke heißt Dach, gell? Also im Hebräischen gibt es ja keine Selbstlaute, sondern nur die Konsonanten und der Selbstlaut entscheidet dann mit über die Bedeutung, kannst aber nicht sehen, das musst du wissen. Der Textzusammenhang sagt dir das dann. Dafür muss man hebräisches Verständnis haben, das für uns sehr schwer ist. Also Gag, Dag, Gog ist also einer, der einen herrschaftlichen Einfluss ausübt über einen gewissen Bereich. Und das wäre dieser endzeitliche Herrscher, wie ihn Hesekiel beschreibt. Dann haben wir noch ein prophetisches Bild, es gibt viele, aber ein besonderes ist David als Christusdarsteller, der hatte ja einen Sohn, der war nicht so ganz sauber, gell, der Absalom. Und Absalom, was heißt denn Absalom? Gell? AB am Anfang heißt Vater, Vater, Av, Vater, gell, ja. Und Shalom ist Frieden. Absalom, Vater des Friedens, gell. Hat er Frieden gemacht? Das war wie beim amerikanischen Präsidenten, gell, durfte ich auch sagen, der noch ein paar Tage herrschen durfte. Der hat einen Friedensnobelpreis gekriegt, obwohl er die meisten Kriege angefangen hat. Und so ist das in dieser Welt. Und so war das auch hier beim Absalom. David hat ihn geduldet, hat gesagt, Gott hat ihm das genehmigt, wie bei dem Schimei, gell. Wenn der flucht, dann lass ihn fluchen, Gott hat es genehmigt, soll ich jetzt was dagegen haben? Da sage ich Wolfgang, guck genau hin, gell. Weil ich bin gelegentlich auch so einer, der dann sagen würde, warum macht er das? Also hier ein Bild auf den Antichristus, David, der Christusdarsteller, der Vater des Friedens, falscher Friede, gell? Falscher Friede. Denkst du gleich an die Siegel, an die sieben Siegel, das erste Siegel, der Reiter auf dem weißen Pferd, vielleicht komme ich zu dem Wort auch noch, der dann den Frieden bringt, als weißer Reiter siegend und das sagen. Und meine Religionsväter von früher, die sagen, das ist Jesus, gell? In Enthüllung Kapitel 6. Und da frage ich mich, wie die da drauf kommen. Also das ist der Antichrist, der anstatt Christus und das zweite Pferd nimmt dann diesen Frieden von der Erde. Dazu später noch ein Wort. Gut, wie sieht es im Neuen Testament aus? Christus Darstellung, zweiter Punkt im Neuen Testament. Hier haben wir bei Paulus einen ganz klassischen Hinweis, und zwar der Thessalonicher Kapitel 2. Ich lese mal den Vers 3 zunächst. Und hier sind drei Dinge in diesem Vers, die man ein bisschen wissen muss. Und ich denke auch ein wenig, Wortkenntnis kann ja hilfreich sein, um zu verstehen, um welchen Typen es sich hier handelt. Und ihr wisst ja, ich bin eigentlich nur durch das wörtliche Lesen der Schrift aus meiner alten Religion rausgekommen. Oder muss anders sagen, der Herr hat mich da rausgeführt, weil er mir das gezeigt hat, dass da im Wort was ganz anderes steht. Gell? So kann man das auch sagen. Dilf nickt, gell? So ist das richtig. Und ist ja nicht meine Leistung, sondern seine Leistung. Aber das ist mir ganz wichtig. Gell? Leute, guckt genau hin, was da steht. Möglichst grundtextreu und dann gibt das alles Sinn, dann passt es auch zusammen. Dann muss ich nicht mehr fantasieren. Also er sagt hier im Vers 3, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, niemand täusche euch gemäß irgendeiner Weise, dass er dasteht. Wer denn? Der Tag des Herrn. So nicht vorher der Abfall kommt und enthüllt wird, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens. Also drei Dinge. Der kommt nicht, bevor der Tag des Herrn dasteht. Ist der Tag des Herrn schon da? Der Gerichtstag, wie ihn schon Jesaja und Mia beschrieben haben, jener Tag steht ja meist im Alten Testament, hat noch nicht begonnen. Das heißt, der Tag des Herrn ist jetzt eine Definitionsfrage. Im engsten Sinne der Gerichtstag am Ende des Äons, der dauert 7 Jahre nach Enthüllung, würde also heißen, am Beginn dieser letzten 7 Jahre kann der frühestens auftreten. Es gibt ja Brüder aus unseren Reihen, weit gefasst, die meinen, das dritte Siegel ist schon gebrochen. Hat mich letzte Woche wieder einer angerufen und hat mir das hoch und heilig zugesagt, dass das so ist und ich soll das jetzt gefälligst so predigen. Gell? Und ich kann das nicht sehen. Ich wüsste nicht, wo das dritte Siegel gebrochen sein sollte. Müsste mal genau gucken, was da steht. Weil der weiße Reiter reitet für mich noch nicht. Manche sagen ja, der weiße Reiter, das ist der Obama, gell, weil der im Weißen Haus sitzt. Er ist so ein Schwarzer, gell, ein Schwarzer auf einem weißen Pferd. Okay. Wir müssen vorsichtig sein, gell. Und aus dieser Richtung, ja gut, gell. Und jetzt sehen wir, was haben wir heute, den 8. Januar, gell, in, kann ich rechnen, 12 Tagen, gell, ist der weiße Reiter nicht mehr schwarz, sondern weiß. Mal gucken, ob der bis dahin noch lebt. Es könnte ja sein, dass man den vorher umbringt, gell. Es hat es ja schon öfter gegeben, dass wichtige Personen einfach verschwunden sind. Ja, dieser Mann lebt gefährlich, egal was du von ihm hältst. Und jetzt ist die Frage, also in diesem Vers drei Dinge, störenden Abschweifen. Der Tag des Herrn muss da sein, wenn der weise Reiter reitet, wenn der Endzeitherrscher da ist. Das beides kann ich noch nicht sehen. Dann heißt der Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens. Was steht denn hier bei Verderben im Grundtext? Da steht doch Apuleia. Apulio. Apo heißt weg, Lyo lösen, Apolyo weglösen, Apuleia die Weglösung, der Sohn der Weglösung, also der Sohn des Verderbens ist der Sohn der Weglösung. Wer ist denn dann der Vater, wenn das der Sohn ja ist? Und den Vater kriegen wir geschildert in Enthüllung 9, Vers 11, Offenbarung meist genannt, was ich für falsch halte. Enthüllung, Apokalypsis, da heißt es von den Heuschrecken, geht der Abgrund auf, da kommen Rauch raus und Heuschrecken. Ja. Manche meinen, sie seien die Heuschrecken und definieren sich damit als Dämonen her. Ist auch bemerkenswert. Und in Verbindung mit diesen Heuschrecken wird Folgendes gesagt: Sie haben über sich einen Regenten, einen König. Den Engel des Abgrundes. Sein Name ist im Hebräischen Abaddon und im hellenischen Griechischen hat er den Namen Apollyon. Aha, Apollyo weglösen, Apuleia Weglösung, Apollyon Weglöser. Also der Sohn des Weglösers ist der Antichrist, der Endzeitherrscher, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Wer ist denn der Apollyon? Die, die meinen, sie seien die Heuschrecken, sagen, das ist Jesus. Gell? Jesus steht da an dem, ist der König der Heuschrecken. Und ja, das tut weh, gell, Stefan. Und ich habe das 30 Jahre glauben müssen, dürfen, können, wollen oder irgend sowas. Gell? Also, und jetzt sehen wir hier, was heißt denn weglösen? Weglösen heißt doch, um gleich den anderen wieder sozusagen die Argumente wegzunehmen. Wenn, du kennst ja Graffiti, gell, was man an die Wand sprüht. Manchmal sieht es gut aus, meistens nicht. Was machen denn die Leute, um das wegzukriegen? Dann nimmst du Lösungsmittel, wenn du nicht drüber streichen tust, gell, Lösungsmittel und löst das von der Wand wieder runter. Das heißt, das ist weglösen. Wo ist denn dann die Farbe hin, die du weggelöst hast? Ist die dann vernichtet, weg, aufgelöst, nicht existent? Die ist woanders hingekommen. Gell? Also es hat einen Daseinswechsel gegeben für die Farbe. Heißt also auch, der Weglöser hat nicht die Aufgabe, Menschen, Geister, was immer auch immer ist, zu vernichten oder endlos aufzulösen, sondern nur wegzulösen, nämlich von hier nach da in einen anderen Bereich. Das ist seine Aufgabe. Das nur nebenbei. Daraus lässt sich auch schließen, dass das wilde Tier der Endzeit mit diesen sieben Köpfen und 10 Hörnern auch eine Metapher ist für diesen Gesetzlosen, weil in den letzten 7 Jahren, in der ersten Hälfte, die zwei Zeugen von dem wilden Tier umgebracht werden. Und wenn es um Antichrist geht, wo kommen denn die hin, die zwei Zeugen? Es sind doch Teil von dem, der auf dem Thron sitzt. Da ist er, steigt hier herauf. Gell? Und sie werden Teil dessen auf dem Thron. Sie haben auch das messianische Zeichen, nämlich das Herrschen mit dem Stab. Und diese zwei Zeugen, ich glaube, das sind Mose und Elia. Zu denen komme ich dann hoffentlich nochmal. Die sind Teil des Vollendungschristus, wenn dann 3,5 Jahre später die siebte Posaune bläst und der Christus vollendet ist in Haupt und Gliedern, sind die natürlich dabei. Also wer denen was tut, ist ein Antichrist, ganz deutlich. Und damit ist auch das Endzeit-Herrschertier mit 7 Köpfen, dass er selbst dann ein Achter wird, definiert. Und wenn hier, ich komme nochmal auf 2. Thessalonicher 2,8 zu sprechen, ein paar Verse weiter, der Gesetzlose, wir sind ja dabei, die Darstellung des Antichristen im Neuen Testament, da definiert Paulus ihn wie folgt und sagt, dann wird der Gesetzlose enthüllt werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Geist seines Mundes und unwirksam machen durch die Auferscheinung seiner Anwesenheit. Wann? Bei der siebten Posaune. Wir haben doch gelernt, gell? Wenn der Christus vollendet ist, Geheimnis Gottes, das geschieht 3,5 Jahre nach Mitternacht, nämlich beim Hakenschrei, gell? Ist die nächste Nachtwache, und da bläst die siebente Posaune. Und diese siebente Posaune ist das Zeichen dafür, jetzt geht die Heilsgeschichte weiter. Teufel aus dem Himmel schmeißen, Antichrist umbringen, beseitigen, unwirksam machen. Gell? Es spielt sich dann im Grunde alles noch 3,5 Jahre auf dieser Erde ab. Also das wilde Tier wäre auch so eine Darstellung, und der achte, von dem ich eben gesprochen habe, der wurde uns ja geschildert in Enthüllung 17, Vers 11 und 12. Und das ist auch bemerkenswert, dass wir hier dieses wilde Tier mit diesen sieben Köpfen, die ja eigentlich die sieben Weltreiche auch darstellen, in Verbindung mit Daniel kannst du das recht schön auch sehen, von Anfang an, von Ägypten bis nach Rom, ist alles vertreten in diesem Tier. Sieben Köpfe, sieben Weltmächte, sieben politische Herrschaften über die gesamte Menschheitsgeschichte plus 10 Hörner, die noch regieren werden danach. Und jetzt sagt hier die Enthüllung 17, 11 und 12: Und das wilde Tier, welches war und nicht ist, weil es geschlachtet wurde, in den Abgrund ging, also ein Haupt wurde geschlachtet und dann wiederkommt, ist selbst auch ein Achter. Gell? Das ganze wilde Tier ist selbst auch ein Achter. Das heißt, die gesamte politische Darstellung, Entwicklung, Schlechtigkeit, was immer du darunter verstehen willst, der gesamten Menschheitsgeschichte konzentriert sich in diesem Achten, der dann als Endzeitherrscher regiert. Und es heißt hier, er ist selbst ein Achter und ist aus den sieben und geht weg hinein in Verderben. Und die 10 Hörner, welche du wahrnahmst, sind 10 Regenten, welche noch keine Regentschaft empfingen, jedoch empfangen sie mit dem wilden Tier eine Stunde Autorität wie Regenten. Also wir sehen, der hat auch kein ewiges Leben auf dieser Erde, gell? Der erfüllt seinen Auftrag und geht weg ins Verderben. Das heißt, er wird auch weggelöst, nämlich hinein in Gericht. Wir lesen dann später, dass der mit dem falschen Propheten auch im Feuersee landet, und auch die, die ihn angebetet haben und die das Mahlzeichen empfangen haben und so weiter. Und jetzt die Frage: Gibt es nochmals im Neuen Testament, was antichristlich ist? Ja, das haben wir schon gelesen in der Einleitung. Der Reinhold hat es auch schon mal erwähnt, 1. Johannes 2, 22. Wer ist der Lügner? Nämlich der, der leugnet, dass Christus, dass Jesus der Christus ist, das ist der Antichrist. Und Reinhold hat nachgelesen vorhin aus dem 1. Johannesbrief, ein Vers, den ich am Ende wohl nochmal habe. Es geht um ein Bekennen Jesu, und das neutestamentliche Wort für Bekennen. Paulus sagt Römer 10, 9: Wenn du mit deinem Mund Herrn Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Gestorbenen erweckt hat, wirst du errettet. Ja, das machen doch viele, gell? Ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, das ist schon weniger, gell? Ja, genügt das? Ich habe jetzt mal jemandem gesagt am Telefon, weil ich ein Buch geschrieben habe, dir geschieht nach deinem Glauben oder geschehe nach deinem Glauben. Da hat er gesagt, ja, ich glaube das und das und das. Also ist das jetzt der geschenkte Glauben von Gott, oder bildest du dir den ein? Gell? Weil das muss man ja auch unterscheiden. Und hier geht es darum: Bekennen heißt griechisch Homo Logeo. Homo, weiß jeder, was das ist, gell? Gleich. Und Lego ist das Wort. Also Homo Logeo würde heißen, mit gleichen Worten sagen. Also wenn ich Jesus bekenne, dann muss ich das mit gleichen Worten der Schrift machen. Und jetzt kannst du kontrollieren bei den Einzelnen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus. Kannst du mal fragen, glaubst du, dass der für alle gestorben ist? Ja, natürlich. Ja. Glaubst du, dass das reicht für alle? Ja, schon, gell. Und meinst du, dass es auch klappt? Ja, gut, es kommt darauf an, ob die Leute wollen. Gell? Und damit siehst du schon, er bekennt nicht mit gleichen Worten der Schrift den Jesus. Und damit ist er auf dem antichristlichen Weg. Ich habe vor vielen Jahren mal in einer großen Runde bei über 100 Leuten diese Predigt gehalten. Es gibt nur ein Evangelium, gell? Kein anderes. Galater 1. Meinst du, was da los war? Weil ich gesagt habe, wer Jesus nicht im Fleisch gekommen bekennt, dass das für alle reicht, ist ein Antichrist. Gell? Was da hat Schlei die Versammlung gespalten. Da habe ich Ohrwatschen gekriegt von links und rechts. Gell? Dann hieß es, man dürfte die Kassette nicht verbreiten. Das ist schon 15 Jahre her, oder wie lang. Da haben wir noch Kassetten gehabt. Und ja, da war nicht geklappt, zur Runde verbreitet. Also ich bin so direkt, weil das so dasteht. Gell? Also wer meinen Jesus kleinredet, ist ein Antichrist. Oder hat antichristliches Denken. Das ist für mich sowas wie klar, steht doch da. Gell? Also Jesus kleinreden, seine Göttlichkeit wegmachen, das Opfer reicht nicht für alle. Gell? Er ist zwar für alle gestorben, aber die meisten wollen ja nicht, gell? Er ist selber schuld. Als hätte Gott nicht die Fähigkeiten, Menschen zu überzeugen, steht auch noch geschrieben, gell? Dass er das macht. Was hast du vorhin gelesen? Oh, er macht, was er will oder so ähnlich.
Alles, was gegen Wohlgefällt.
Also ihm gefällt das nicht, dass die Leute gerettet werden, deswegen sind sie verloren. Gell? Das ist doch ganz einfach. Ja. Genau, so ist es. So, und wir sind jetzt die Irrlehrer, weil wir glauben, was geschrieben steht, macht aber nichts. Gell? Am Ende werden die anderen merken und beschämt sein, dass sie Gott so klein geredet haben. Gut, damit komme ich zum dritten Punkt, der Antichrist als Nachäffer des Originals. Ich nehme nur die Enthüllung. Alleine die Enthüllung oder Offenbarung, wie sie fälschlicherweise meist genannt wird, hat uns hier 10 Punkte oder 10 Merkmale aufgeschlüsselt. Die ist keine große Sache. Ich will das auch nicht unnötig ausdehnen, nur damit ihr das mal gehört habt. In Enthüllung 5, ganz jetzt muss ich alles nachlesen, weil das wird wahrscheinlich zu viel. Gibt eine Tabelle, auch ein Offenbarungskommentar von mir, kannst du das oder im Internet runterladen. In Kapitel 5, wo es um das Öffnen der Schriftrolle geht, haben wir etliche Hinweise von dem Lämmlein. Lämmlein ist ja der Christus in Haut und Gliedern. Hier im Kapitel 5 ist er noch nicht vollendet. Da heißt es von ihm, er steht da wie geschlachtet. Also er ist noch nicht ganz fertig. Aber er hat schon die Autorität. Er hat 7 Hörner. Im Kapitel 13 lesen wir vom Anstatt Christus, von dem Gegenspieler, dem Nachäffer. Er hat 10 Hörner. Hörner, Zeichen der Macht, Regierungshoheit und so weiter. Kapitel 19, wo es um die Hochzeit des Lämmleins geht, heißt es, er hat viele Diademe. Diadem ist ein Herrschaftskennzeichen für einen König. Wie viele Diademe hat der Antichrist? Kapitel 13, 10 Stück. Ja? 10 Diademe, also auch Gleichheit. Nachäffung. Wir finden im Kapitel 19, auch wo es um die Hochzeit geht, den Hinweis für das Lämmlein. Er hat Namen der Hoheit. Und beim Antichristen, beim Gegenspieler, beim wilden Tier, Enthüllung 13, Enthüllung 17, er hat Namen der Lästerung. Also er hat beide Namen, gell? Du kannst dir entscheiden, was die besseren sind. Oder Kapitel 5, nochmal bei der Schriftrolle, den Siegeln, empfängt das Lämmlein Autorität von Gott, um das zu machen. Und wenn wir gucken, wie das bei dem anderen ist, empfängt Dynamis von Gott, das Lämmlein. Und der Antichrist empfängt seine Dynamis, seine Vermögenskraft, Enthüllung 13, vom Drachen. Wer ist denn der Drache? Gell? Der Drache gab ihm seine ganze Autorität, steht da. Also beide haben Autoritätsempfang, aber von verschiedenen Quellen. Gell? Dann wird im Kapitel 5 auf das Schlachten hingewiesen. Das Lämmlein, wie schon erwähnt, steht da wie geschlachtet. Er wurde geschlachtet für das Leben. Wie sieht es bei dem antichristlichen wilden Tier aus? Enthüllung 13, 3, er wurde geschlachtet hinein in den Tod. Und die haben eine Doppelbedeutung, nämlich, dass er in den Tod geschlachtet wird und wiederkommt, ist ein Symbol oder Zeichen für die Nachäffung von Tod und Auferstehung Jesu. Er wurde auch umgebracht und ist wieder auferstanden. Oder Kapitel 5 nochmal bei dem Lämmlein, er wurde gesagt, du bist würdig, die Siegel zu öffnen, seine Einzigartigkeit. Der ganze Kosmos wurde gefragt, wer kann die Siegel lösen? Ja, da gab es nur einen einzigen, das Lämmlein Jesus auf seinem Weg in die Vollendung. Und wie ist die Einzigartigkeit beim wilden Tier? Da steht die Frage in 13,4: Wer ist wie oder wer ist dem wilden Tier gleich? Frage, antwortet niemand. Gell? Also er hat auch eine Einzigartigkeit. was sein Erscheinen angeht. Kapitel 5, Vers 5, das Lämmlein ist die Wurzel Davids, der Löwe, er hat gesiegt, heißt er. Wie sieht es bei dem weisen Reiter auf dem Pferd aus? Er zog aus, siegend und siegte und hat auch die Heiligen besiegt, die dann auf der Erde sind. Und auch hier zwei Siege, gell? Und die sind völlig unterschiedlich. Und wer jetzt behauptet, beides Mal ist Jesus, das tut mir leid, gell? Der sollte noch mal eine ganze Offenbarung lesen und vielleicht noch mal ein bisschen mehr, um zu merken, dass das nicht stimmt. Und dann, was noch nachgeäfft wird, das Lämmlein, der Vollendungs-Christus, hat ja seine Propheten, die zwei Zeugen, die können Feuer vom Himmel fallen lassen, die können entscheiden, ob es regnet, die können Wasser in Blut verwandeln, denke ich sofort an Mose und Elia aus dem Alten Bund. Und wie ist es bei dem wilden Tier, bei dem Antichristen, bei dem Herrscher der Endzeit? Da heißt es auch, er kann Wunder tun, weil er hat einen Propheten, der Wunder tun kann, der kann Feuer vom Himmel fallen lassen und stellt sich sozusagen als Anti-Lämmlein dar. Also macht das nach. Ich komm nachher nochmal auf die Nachäffung der Wunder vielleicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und was noch interessant ist, das Lämmlein hat zweimal 144.000 Sklaven, die versiegelt sind und einen Namen bekommen haben. Und der Antichrist, das wilde Tier, der Endzeitherrscher und sein Prophet, die haben auch Anhänger und ihren Anhängern geben sie ein Mahlzeichen, das wie ein Siegel an der Hand und an der Stirn ist. Da habe ich schon viel spekuliert worden drüber, gell? Vielleicht auch später noch ein Wort dazu, was das sein könnte. Auf jeden Fall auch hier eine Versiegelung, eine Kenntlichmachung. Die gehören mir, gell? Die haben das Zeichen und die gehören mir. Die sind versiegelt, unerreichbar. Die 144.000 aus Kapitel 7 sind ja aus Israel, die müssen ja durch die Endzeit durch. Und die sind von Engeln versiegelt, damit die das schaffen, sonst würden die kaputt gehen. Und die anderen 144.000, die zweite Gruppe, Kapitel 14, ist ja im Himmel. Und meine Väterreligion hat das gerade rumgedreht, die haben gesagt, das sind beides mal dieselben. Und auch die stehen vor dem Thron und das ist auch auf der Erde, also sind die nicht im Himmel. Ne? Und die Volksmenge vielmehr und die anderen sind im Himmel. Also ist sehr verworren, wenn du genau hinguckst und das liest, wie es da steht. Das ist ganz einfach, da muss man nicht fantasieren. Und dann sehen wir hier, dass es auch eine Nachäffung gibt auf der anderen Seite. Und das zehnte Merkmal ist, die haben beide eine Frau, gell? Das Lämmlein, der Vollendungs-Christus, dessen Frau, Enthüllung 21 und Kapitel 19, die er heiratet, ist das neue Jerusalem. Gell? Und was ist die Frau des Antichristen? Das ist Babylon die Große. Eindeutig. Gell? Also, wir sehen also hier Nachäffung absolut gegeben, ja, auf der ganzen Linie. So, Punkt 4, nicht Nachäffung, antichristliche Merkmale der Gegenwart. Ich komme nochmal auf 2. Thessalonicher 2, Vers 8 zurück. Der Antichrist steht auf mit seiner Vermögenskraft und tut Zeichen und Wunder der Fälschung. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Er tut Zeichen und Wunder der Fälschung. Das gab es schon im Alten Testament. Und denk mal an die Geschichte mit Befreiung Israels aus Ägypten. Mose, Aaron vor Pharao. Was macht der Aaron? Schmeißt seinen Stab dahin. Oder Mose, da wird zur Schlange. Was machen die Magier des Pharao? Schmeißen ihre Stäbe in die waren auch Schlangen. Und das Schöne an der Geschichte ist ja, dass die Mose-Schlange die anderen alle gefressen hat. Gell? Das gefällt mir ganz besonders. Damit war klar, wer hier der Größere ist. Oder Wasser in Blut verwandeln konnten die auch. Gell? Oder Frösche machen konnten die auch. Das heißt, die ersten drei Wunder konnten die Pharao-Magier nachmachen. Die haben Zeichen und Wunder gebracht. Ja, kannst du das heute? Ich kann keine Frösche machen. Oder Wasser und Blut verwandeln oder Stab in eine Schlange, die konnten das. Und da könnte dann der einfach gestrickte Mensch sagen, aber guck mal, Mose und Aaron sind auch nur Schwindler, gell? Die haben da irgendeinen Trick. Gell? Es gibt ja heute Zauberkünstler, die sind so gut, dass du nicht erkennen kannst, ist das ein Geist oder ein Trick. Gell? Also das ist bei manchen nicht mehr zu sehen. Und auf diese Art und Weise sehen wir also, dass wenn Wunder geschehen, wir aufpassen müssen heute, dass dies nicht vielleicht ein antichristliches Merkmal der Nachäffung ist des Originals, weil das Wunder eigentlich gar nicht gebraucht wird für heilsgeschichtliche Zwecke. Und wenn Paulus in 1. Korinther 12 die Gnadengaben beschreibt, zu denen auch Heilung gehört, dann sagt er immer, dass die in der Ekklesia stattfinden, nicht außerhalb. Innerhalb der Ekklesia gibt es diese Wunder. Wenn also öffentlich Schauwunder produziert werden oder sogenannte Power-Evangelisation stattfindet, was es alles schon gegeben hat, und dabei Leute ihren Stock fortschmeißen und plötzlich laufen können, dann ist das für mich ein Zeichen des antichristlichen Geistes. Der Teufel kommt nicht mit Hörner und Pferdefuß, weil er würde ich ihn da erkennen. Der kommt mit der Bibel unter der Hand und will mir was erzählen vom Pferd. Gell? Und dann weiß ich auch, wenn ich die Bibel kenne, dass der lügt. Und damit ist das, selbst wenn er die Bibel liest, ein Lügner. Und da musst du aufpassen, dass du die Geister unterscheidest. Also, Paulus hat gesagt, wenn ich, 2. Korinther 12, 9, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gell? Nicht, wenn wir hier Stärke produzieren. Leute haben sich einen Berg vor die Stadt gestellt und da sollte ich mitgehen. Gell? Jetzt wollen wir die ganze Stadt segnen, in euphorischer Weise, damit die alle zum Glauben kommen. Gell? Ja, bitte, also, da muss ich sagen, das ist gegen die Schrift, weil in meiner Schrift steht, am Ende wird der Abfall kommen, das wird im Glauben weniger, gell? Die Liebe wird erkalten und so weiter. Also kann ich eine ganze Stadt oder einen ganzen Ort zum Glauben bringen, nur weil ich auf dem Berg stehe und jetzt meine, ich bin Gott. Gell? Das ist für mich antichristliches Wirken, auch wenn es unter dem Mantel des Christus geschieht. Also, der Heilige Geist entwickelt keine Eigendynamik. Johannes 16 musst du lesen, von 13 bis 15, da sagt Jesus, der Geist nimmt von mir, ich nehme vom Vater. Alles, was der Geist macht, ist vom Vater. Und wenn ich gelegentlich ein Lied höre, selbst in unseren Kreisen manchmal, komm, Heiliger Geist, und segne uns, da kriege ich Schüttelfrost. Sind wir jetzt in Christus? Leitet uns der Geist in der ganzen Wahrheit? Johannes 16, Vers 13. Da bin ich noch mittendrin. Dann haben wir doch den Geist Gottes. Der muss nicht kommen und uns segnen, wenn ich Teil von dem bin. Also, wo stehen die Leute, die singen, komm, Heiliger Geist, und segne uns? Wir haben keinen Geist, dann muss erst kommen, gell? Ja, was ist denn das für eine Armut?
Ich kenne die Heilsgeschichte.
Ja, okay, mag ja sein, dann sollen sie sich anstrengen. Gell? Ja, der Herr hat es so geordnet, ich dürfe mich nicht darüber erheben, das ist klar. Wir tun ja auch nicht, das muss ich immer noch mal betonen, auf die anderen herabblicken, die das nicht sehen können. Nicht, dass das falsch verstanden wird, aber man muss doch das beim Namen nennen dürfen und sagen, Leute, überlegt mal, was er da singt. Gell? Glaubt ihr das oder nicht? Das hat es bei uns auch schon gegeben, im prophetischen Arbeitskreis, als ich noch hitzig und dynamisch und so weiter war, vor vielen Jahren, und ich dort die ersten Male gewesen bin, haben die Lieder gesungen, da hat es mich auch geschüttelt. Da hält ein Bruder eine Predigt und anschließend singen sie gerade das Gegenteil. Gell? Da habe ich reingerufen, sage, wisst ihr, was er hier singt? Gell? Was habt ihr eben gepredigt? Und so, die haben mich trotzdem ertragen, das finde ich gut. Gell? Ich dürfe heute noch hinkommen. Also, aber versteht ihr, das packt mich da einfach, wenn ich sehe, dass ganz bewusst gegen das Wort, was gesagt wird. Oder sagt jemand, ja, der lebt auch nicht mehr. Das ist mein nächster Spruch gleich, woher weißt du das? Gell? Und nach dem Motto ist einer gestorben, er sagt, er lebt nicht mehr. Gell? Woher willst du das wissen? Gell? Für mich leben alle, das hat Gott gesagt. Und das sind so Dinge, so Feinheiten. Ihr müsst darauf achten, dass wir auch in unserem Denken und Reden wortgemäß sind. Dann wird alles viel einfacher. So, was gibt es noch für antichristliche Merkmale, bitte?
Dann kriegst du immer gesagt, ach, du weißt
Ja, nee,
doch alles, nicht?
das wen ja, nee, ich kenn die Antwort oder die Frage, muss ich das alles wissen, gell? Und da sage ich dann immer, wenn ein junger Mann eine junge Frau liebt und die ist russisch und er ist deutsch, der lernt sogar Russisch, gell? Der will alles wissen von der. Also Liebe ist, ich will alles wissen. Und wenn ich Jesus liebe, will ich alles von ihm wissen. Und ja, da muss ich nicht fragen, muss ich das alles wissen, gell? Das ist für mich so eine Ausrede. Und ja, wer brennt im Inneren für das Wort, der will alles wissen. Und wenn er viel weiß, dann merkt er, dass es noch viel, viel mehr gibt, gell, dass wir gar nicht zum Ziel kommen mit unserem Wissen. So, ich will noch ein Stück weitermachen, damit wir das Thema rund kriegen. Wir haben ein bisschen später angefangen, deswegen soll ich 5 Minuten länger machen.
Ja,
Gell?
auch
Okay,
schwierig.
Detlef genehmigt das. Gell? Gell? An die christliche Merkmale in der heutigen Zeit. Da sagte Paulus so in Timotheus 3, Vers 5, das kennt ihr alle, die Menschen werden eine Form der Wohlverehrung Gottes haben, aber deren Vermögenskraft verleugnen. Das heißt doch, ja, ich glaube an Gott, aber dass er wirklich was kann, gell, das ist eine andere Frage. Also wenn Gott das wirklich wollte, dann könnte er das doch alles ändern. Warum gibt es so viel Böses in der Welt und so? Das sind alles so diese abergläubischen Christen. Gell. Ja, ich glaube schon, dass Gott gibt, aber. Gell. Und ist ein abergläubischer Christ. Oder wenn wir an die göttliche Hauptesordnung denken, 1. Korinther 11, ab Vers 3, das Haupt ist Christus, ist Gott, das Haupt des Mannes ist der Christus, das Haupt jedes Mannes steht da, ist der Christus, auch des Ungläubigen, gell? Und das Haupt der Frau ist der Mann. Was macht man? Gleichberechtigung, Emanzipation, Pastorinnen gibt es und. Geschlechtergleichheit, Berlin, Hamburg, die machen geschlechtsneutrale Toiletten, das kostet Hunderttausende von Euro. Wir haben ja keine armen Leute im Land. Und ja, Unisex, Toiletten, heißt das modern. Gell? Also, wenn du jetzt nicht genau weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist, kannst du ja nicht in die Männer- oder die Frauentoilette gehen, dann brauchst du eine neutrale, gell? Sonst pinkelst du dir an die Hosen. Und das ist heute gang und gäbe. Gell? Ja, das ist, wenn es nicht so schlimm wäre, würde ich auf Mittel. Es ist wirklich traurig. Gut, also vergiss es. Wenn es um die Stellung der Frau geht, ist das keine Diskriminierung dieser Hauptesordnung. Studier mal den Abraham und die Sarah und deren Leben, dann wirst du feststellen, die Sarah war die betriebswirtschaftliche Leiterin dieses Familienbetriebes. Gell? Das war nicht wenige. Und die hat auch Kamele kaufen dürfen. Ich möchte mal wissen, welcher Mann heute seiner Frau gestattet, das Auto zu kaufen für die Familie. Gell? Also, das wird es wohl kaum geben. Vielleicht 100.000 in einer. Gell? Und ich weiß gar nicht, ob die Frau das überhaupt will. Gell? Dann fragt man die Frauen, ob sie für die Familie das Auto kaufen werden. Die reden bestimmt mit wegen der Farbe. Gell? Das haben wir auch gemacht. Die weiß oder grün oder rot. Das ist mir egal. Aber Auto kaufen nicht. Beim Abraham war das anders. Gell? Das vierfüßige Auto hat die Sarah beschafft. So, dann ist noch was Antichristliches ganz wichtig, dass die Auferstehung Jesu geleugnet wird in theologischen Kreisen. Er ist nur in den Herzen auferstanden, das ist eine Glaubenssache, gell? Er ist nicht wirklich auferstanden, das ist alles antichristlich. Paulus sagt, die Auferstehung Jesu ist die Dynamis Gottes, die Vermögenskraft Gottes. Ohne Auferstehung Jesu keine Heilsgeschichte. Und jetzt kommen wir daher und sagen, ja, das bilden wir uns ein. Gell? Wir glauben, dass er in unserem Herzen auferstanden ist, das reicht uns. Was noch entscheidend ist, ist auch hier schon mal gefragt worden, vor längerer Zeit, ich weiß nicht, wer das von euch war, vielleicht war es auch einer am Telefon, der hat gesagt, ist Jesus, was für Fleisch hatte Jesus? Gell? Römer 8, Vers 3 ist die Antwort. Römer 8, Vers 3 sagt Paulus, dass dem Gesetz Unvermögen, in welchem es schwach war durch das Fleisch, tat Gott wie, indem er seinen eigenen Sohn wie sandte, in Gleichheit des Fleisches der Verfehlung oder Sünde. Gleichheit des Fleisches der Verfehlung und betreffs der Verfehlung und die Verfehlung im Fleisch beurteilte. Antichristlich ist das Gegenteil zu behaupten. Oder zu sagen, er ist gar nicht gekommen. Oder wie meiner Väter Religion immer gesagt hat, der war so vollkommen, der hätte gar nicht sündigen können. Gell? Er war ja so sauber, Jesus, ja, Pustekuchen. Natürlich war das, er hatte sündiges Fleisch, war aber ohne Sünde. Das war ja die Kunst. Was anderes hätte der Diabolos ja nicht akzeptiert. Also zu sagen, Jesus kam nicht in dieses Fleisch, was das gleiche Fleisch ist, im Hebräerbrief wird das auch noch bestätigt, ist antichristliches Denken. Oder dass man behauptet, das Opfer Jesu ist zu schwach. Oder was vor 14 Tagen rief mich ein Bruder an aus dem Westerwald, gell, den kennt ihr alle, hat er gesagt, ja, in dem Kreis, wo ich bin, da sagen die theologisch gebildeten Leute, nach der Pastor der Gemeinde, Jesus ist ja nur für die Sünde gestorben, einzahl, gell, als Geistesmacht. Moment mal, können die nicht lesen, gell? Oder wie auch immer, das steht selbst in der deutschen Bibel, steht es richtig, dann muss ich schon nicht mal Griechisch können. In 1. Johannes 2, Vers 2, er starb nicht nur für unsere Verfehlungen, Plural, sondern für die Verfehlungen, Plural, des ganzen Kosmos. Und, willst du das jetzt wegmachen, gell? Ich verstehe das nicht. Selbst dass Leute, die schon 40 Jahre im Glauben stehen und 40 Jahre Bibel lesen, nicht sehen, was da steht. Ja, das ist mir schleierhaft. Ja. Aber gut, der Herr hat ihm vielleicht bis jetzt die Augen dann doch noch geöffnet. Und dazu gehört auch zu diesem antichristlichen Verhalten, dass ich eben nicht mit den gleichen Worten der Schrift Jesus bekenne. Bekennen, homologeo, gleichen Worten der Schrift. So, Punkt 5, ich bin gleich fertig. Das Antichristliche in der gegenwärtigen politischen Entwicklung, da könnte ich jetzt alleine eine Stunde darüber reden, aber das bringt uns nicht weiter, gell? Das wisst ihr alle selber wahrscheinlich besser. Ich gucke jeden Tag Nachrichten im Internet, weil die im Fernsehen sind nicht so interessant. Die reden auch oft nur das, was sie reden müssen oder dürfen. Und wenn du dich ein bisschen informierst, siehst du, wie es in der Welt zugeht. Vor allem auch in unserem Land, der nicht-christliche Einfluss nimmt zu, um nicht zu sagen, der Islamismus. Und da sind Christen, die sich Christen nennen, die verleugnen ihre Herkunft, verleugnen ihre Bräuche. Ich halte nichts von Weihnachten, gell? Das wisst ihr alle. Das hat mit Jesus gar nichts zu tun. Aber wenn einer Christ ist und meint, es ist ein christliches Fest und tut das jetzt nicht mehr feiern oder offen bekennen, weil ein islamistischer Nachbar was dagegen hat, das ist für mich ein Antichrist. Gell? Aber wenn Weihnachten antichristlich ist, das ist davon abgesehen. Aber da siehst du die Einstellung. Wenn man als Kirchenführer auf dem Tempelberg das Kreuz abmacht und ähnliche Dinge, nur um den Islam nicht zu reizen, ist das für mich ein antichristliches Handeln. Und da gibt es noch x andere Beispiele. Kein Schweinefleisch in der Kantine, in der Kita wird doch manches abgeschafft, nur um denen entgegenzukommen. Ja, müssen wir uns jetzt integrieren oder müssen die sich integrieren? Das ist die große Frage, gell? Und daran sehe ich, Deutschland verdient wahrscheinlich nichts anderes, weil es absolut unchristlich handelt. Die Mehrheit unseres Volkes ist nicht mehr christlich gesinnt, sondern sie sind abgedriftet. Und zwar ganz gewaltig. Und deswegen ist es für mich eine Art Gericht, auch für Deutschland. Da muss man sich nicht aufregen. Und wer an diesem Wahrheitsbild der Schrift festhält, kriegt Ärger irgendwann. Und wie wir vorhin gesagt haben, wenn es noch eine oder zwei Generationen dauern sollte, was ich nicht glaube, dann sieht es übel aus. Dann würde es bedeuten, dass wir als christliches Abendland untergegangen sind. Und wenn Gott das so vorgesehen hat, für die Globalisierung der Endzeit, wie er sie beschreibt, muss ich sagen, okay, kann ich mich nicht gegen aufregen, aber die Tatsache muss man mal nennen dürfen, gell, dass das so ist. Und wenn ich an das Weltfinanzsystem denke, was hat Gott gesagt? Du sollst leihen ohne Zins. Und was ist gemacht worden, seit es die Zinspolitik gibt und die sogenannte neue Weltordnung, wie sie auf dem Dollarschein schon steht, sehen wir, wie die Hochfinanz, ich nenne keine Namen, die kennen wir alle, die Hochfinanz, die Handvoll Leute, die Handvoll Familien, die die Weltfinanzen besitzen, reich geworden sind und die Mehrheit unterdrücken. Das heißt, die Banken, auch wenn du auf der Bank dir einen Kredit holst, das ist ja halt eine Luftnummer, gell? Die schreiben dir eine Zahl auf dein Konto, die sie selber gar nicht haben, gell? Das heißt, die machen aus nichts Geld. Und es gibt Leute, nur nebenbei, einzelne, gibt es Gerichtsverfahren, die sagen, ich zahle den Kredit nicht zurück. Das war ja gar nicht dein Geld, das hast du doch gar nicht gehabt, was du mir da geliehen hast. Gell? Also brauchst du auch nicht wiederkriegen. Und das ist natürlich jetzt ein extremer Auswuchs des Ganzen. Auch daran sieht man, wie krank dieses ganze System ist. Gell? Und dass das gegen die göttliche Anordnung ist, brauchen Sie also nicht zu wundern. Und deswegen lass es dabei, gell? Sonst ärgern wir uns bloß unnötig. Nur, dass du es mal gehört hast, als Gedankenanstoß, kümmert euch um alternative Informationen auch, glaubt nicht, was euch vorgesetzt wird von offizieller Seite. Es wird so viel manipuliert. Wir werden ständig manipuliert, nicht nur in der Werbung, sondern auch in den politischen Themen. Also behalt dein Sinn, objektiv zu urteilen anhand der Tatsachen und lass dir nichts erzählen. Ja, Schlusspunkt, sechster Punkt, der Antichrist der Endzeit, wir haben schon drüber gesprochen, es ist der achte, eine Kombination aus den sieben vorher gewesenen Häuptern, die die Weltpolitik der letzten 6000 Jahre darstellen. Er hat seine Autorität von dem Satan. Er veranlasst, dass sein Prophet die Menschen veranlasst, ihn anzubeten und das Mahlzeichen zu empfangen, Hand und Stirn. Was das letztlich ist, wissen wir heute noch nicht, aber es gibt gute Ansätze dafür, wenn wir an die Chips denken, die implantiert werden. Wenn ich daran denke, dass spätestens in 2028 es keine Personalausweise ohne Chip mehr gibt, ich habe schon bei prophetischen Arbeitskreisen darüber gesprochen, wenn du also noch 10 Jahre einen ungechippten Namen willst, musst du dir dieses Jahr einen neuen Pass holen, weil ab 2018 gibt es nur noch gechippte Pässe. Und die gechippten Pässe ab 2018 reichen ja 10 Jahre. Das heißt, wenn du den alten noch hast, hast du 2027 dann bis dahin noch einen alten. Und ab 2028 musst du dir auch einen neuen zulegen, weil ob du willst oder nicht, weil es keine alten mehr gibt. Würde bedeuten, ab 2029, man sagt ja 30, offiziell soll das Bargeld verboten sein, ab 2030 brauchst du kein Bargeld mehr, weil es keins mehr gibt. Dann hast du nämlich deinen Chip. Und wenn das soweit kommt, dann hätten wir auch schon in Deutschland, andere Länder sind schon weiter, einen Ansatz für diese endzeitliche Entwicklung. Du kannst nur noch kaufen und verkaufen, wenn du das machst, was da offiziell eingeführt worden ist, was immer das ist, das Mahlzeichen. Gell? Ich sage nicht, dass das der Chip ist. Das könnte auch ein Vorläufer sein. Dann haben wir die Zahl 666 für den Endzeitmenschen. Wir haben die Tatsache, dass er einen 7-Jahres-Bund schließt, wie es Daniel auch beschreibt. Und wir sehen, dass also hier er sich als Gott ausgibt, dass er sich in den Tempel setzt, dass er sich über alles erhebt. Davon spricht auch Paulus im 2. Thessalonicher 2 noch einmal. Also, und diese ganze endzeitliche Entwicklung lässt sich heute schon in gewisser Weise ablesen an den Dingen, die heute passieren, wobei wir nicht wissen, wie weit es noch getrieben wird. Aber, und damit möchte ich einen Schlusssatz machen für dieses schreckliche Thema gell, am Sonntagmorgen. Gott regiert seit wann, wie lange und worüber? Psalm 145, Vers 13. Gott regiert über oder in allen Äonen, auch in den bösen Äonen, in denen wir jetzt sind. Das heißt, der Diabolos, das wilde Tier, der Endzeitprophet, die Politiker, egal wie sie heißen, müssen das machen, was von oben her beschlossen worden ist. Die Hierarchie heißt Gott, Christus, Diabolos, Vorsicht, ja, falscher Prophet, Illuminaten, das heißt Hochgrad Freimaurer, Geldsystem, dann kommen die Politiker und dann kommen wir irgendwo, zwischendrin ist noch die Wirtschaft. Also Gott erlaubt denen, das zu machen. Natürlich muss er fragen bei Hiob, dürfe ich dir mal in die Wäsche? Dann sagt Gott, ja, so weit dürfte gehen. Und genau diese Pyramide, wenn wir das als Pyramide sehen, Freimaurer ist oben drin das Auge, gell, das allsehende Auge. Und darunter ist dann diese Hierarchie, wie eben beschrieben, in kurzen Zügen. Und wenn ich weiß, dass die Pyramide von Gott dahingestellt ist, er noch über dem Auge ist, dann könnte ich eigentlich ganz ruhig sein, was ich gelegentlich nicht kann. Gell? Und gut, auch mal eine Frau, die einen daran erinnert. Gell? Aber das wäre der Zuspruch für uns heute am Schluss. Wir beobachten das, wir sehen, die Heilsgeschichte erfüllt sich. Gott kommt zum Ziel mit den Dingen, die er hier installiert hat, auch wenn sie uns nicht gefallen. Und die Ekklesia ist teilweise betroffen, solange wir hier sind und bis nach Mitternacht, bis zur Mitternacht auf jeden Fall. Und danach sind wir mit dem Christus die Handelnden und nicht die Empfangenden. Und wenn ich das auch glauben dürfe, dann muss ich mir keine übermäßigen Sorgen machen um die Weltverhältnisse. Und den Trost, den sollten wir mitnehmen. Gott regiert über allem. Amen.